Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Turi 2 Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Wochenzeitung Die Zeit ist unser Thema in dieser Ausgabe. Die nimmt seit vielen Jahren eine Sonderstellung in der deutschen Medienbranche ein. Der Verlag meldet seit fast 27 Jahren komplett gegen den Branchentrend nicht nur steigende Umsätze, sondern auch steigende Abozahlen und einen wachsenden Einzelverkauf. Was macht den Verlag, der seit eben dieser Zeit, seit fast 27 Jahren, von Rainer Esser geführt wird, also anders als andere? Und wie blickt Rainer Esser auf die Medienwelt? Darüber habe ich Ende März mit Esser in Hamburg gesprochen. Er hat in sein Büro im Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg eingeladen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, und zwar auf den European Publishing Congress in Wien. Den gibt's Ende Juni. Und da gibt's dann noch weitere Einblicke in die Arbeitsweise der Zeit. Zu Gast sein wird Christian Röpke, Chief Product Officer des Verlags. Und er wird dort über das sehr erfolgreiche Abo-Geschäft des Verlags sprechen. Mehr dazu auch am Ende dieses Podcasts nochmal. Und den Link zum Kongress, den gibt's natürlich in den Shownotes. Jetzt aber zu unserem Talk mit Rainer Esser. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Und ich wünsche eine unterhaltsame und informative Dreiviertelstunde jetzt.
Es gibt ja einige CEOs, Firmenchefs auch von Verlagen, die haben gar kein eigenes Büro mehr, sondern sitzen ab und zu mal in Konferenzräumen und tingeln ansonsten durch den Verlag. Sie haben noch hier das ganz klassische Eckbüro. Was bedeutet Ihnen dieser Arbeitsraum?
Nun, dieser Arbeitsraum hat einen großen Tisch. Hier tagen wir häufig, die Kollegen und Kolleginnen kommen und gehen. Und wenn ich nicht hier bin, wird es auch als Konferenzraum genutzt.
Was sofort ins Auge fällt, wenn man hier ist, ist Ihre Wandgestaltung. Das sind Titelbilder der Zeit, Miniaturen von Titelbildern der Zeit. Und wenn ich mir das so angucke, wahrscheinlich über Jahre gesammelt, immer mit der Information, wie hoch die Auflage zu dem Zeitpunkt war. Haben Sie mal nachgezählt, wie viele es sind? Oder wissen Sie ungefähr, wie viele es sind?
Naja, es dürften so 1500 sein. Jede Ausgabe der Zeit ist ja ein einzeln geformtes Kunstwerk. Und die Titel sind so schön und die Auflage, die diesen Titeln entspricht, auch. Und deshalb ist das ja alles en Miniature an der Wand.
Bei Giovanni Di Lorenzo im Büro sieht es an der Wand ähnlich aus. Wer von Ihnen ist als erstes auf die Idee gekommen, die Wand mit Zeittitelbildern zu tapezieren?
Naja, ich bin schon etwas länger hier. Deshalb sind bei mir ein paar mehr an der Wand.
Das heißt, Sie sind auch derjenige, der damit angefangen hat, sozusagen?
Ja.
Oder haben Sie es von Ihrem Vorgänger
übernommen? Ich habe angefangen, als die Zeit angefangen hat, magazinig aufzumachen. Und der Titel jede Woche wieder ein neues Kunstwerk geworden ist.
Gibt es eine Titelseite, auf die Sie besonders stolz sind?
Ja, es gab eine Titelseite, da hat sich der Einzelverkauf von damals 90.000 auf 200.000 erhöht. Da war ich besonders stolz.
Die halten Sie besonders in Ehren. Schauen Sie, die gibt es hier an der Wand wahrscheinlich auch irgendwo.
Ja, die gibt es an der Wand. Das war im November 2004. Da haben wir das Zeitlexikon herausgebracht. Und jeder Käufer am Kiosk hat den ersten Band kostenlos bekommen. Das hat zur Verdopplung der Auflage geführt. Ein Jahr später das gleiche Prozedere. Da haben wir eine Welt- und Kulturgeschichte herausgebracht. Und da hat auch jeder Käufer am Kiosk den ersten Band kostenlos bekommen. Das hat die Auflage damals auch auf 200.000 Euro am Kiosk gebracht.
Gibt es eine Titelseite, über die Sie sich im Nachhinein ärgern? Oder von der Sie enttäuscht sind?
Ach, das würde ich nicht an einer einzelnen Titelseite festmachen. Es gibt halt manche Titel, die müssen gemacht werden, weil es die aktuelle Lage erfordert. Und da wissen wir vorher schon, das wird jetzt am Kiosk kein großer Erfolg werden, aber die müssen halt gemacht werden.
Ja, die Weltlage ist auch so ein Thema. Wir haben ja 2022 das letzte Mal für Turi 2 miteinander gesprochen. Damals war die Weltlage auch schon eine ziemlich ungemütliche. Ne? Also Inflation, Ukraine, Krieg, Energiekrise haben uns damals beschäftigt. Jetzt, nicht ganz 3 Jahre später, sieht es alles noch dystopischer aus, habe ich das Gefühl, auf der Welt. Deswegen würde ich Ihnen die Frage, die ich Ihnen damals gestellt habe, gern nochmal stellen. Haben Sie noch Spaß daran, die Zeit jede Woche aufzuschlagen oder jeden Morgen die Nachrichten zu lesen?
Naja, für einen Redakteur ist die Zeit im Augenblick ungeheuer spannend. Also was in der Wissenschaft, in der Wirtschaft passiert mit künstlicher Intelligenz, das ist eine Revolution. Was in der Politik passiert, das ist auch revolutionär. Die Auflösung der Blöcke, neue Allianzen, Europa bekommt eine ganz andere Rolle. Also für einen neugierigen Redakteur ist das zurzeit ungeheuer spannend.
Spannend ja, aber macht es noch Spaß? Weil ja sich im Prinzip die Weltordnung, wie wir sie in den letzten fast 80 Jahren erlebt haben, sich auflöst.
Die Weltordnung ändert sich. Viele Dinge im Leben ändern sich und die Weltordnung ändert sich. Also ich sehe es eher mit der Neugier eines Redakteurs, dass wir in einer ungeheuren, spannenden Zeit leben, wo natürlich einige ernste Dinge passieren, wie in der Ukraine oder im Nahen Osten, die schrecklich sind. Auf der anderen Seite aber auch wieder neue Möglichkeiten sich ergeben, zum Beispiel für Europa eine viel stärkere Rolle in der Welt zu übernehmen, zusammenzuwachsen durch den Druck, der von außen kommt.
Andererseits sind wir gesellschaftlich nicht vielleicht auch in der Rolle des sprichwörtlichen Froschs im heißen Wasser. Es wird immer heißer und wir merken es nicht.
Schrecklicher Vergleich.
Ja, ich dachte, ich konfrontiere Sie damit mal.
Ein schrecklicher Vergleich. Und Gott sei Dank, wir haben auch eine neue Regierung. Diese Regierung geht mit einem großen Paket von Möglichkeiten in die Legislaturperiode. Also ich sehe viele Möglichkeiten zu agieren.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie sehen die Welt aus den Augen eines Journalisten, eines Redakteurs. Was muss denn der Journalismus in dieser Zeit, die ja viele Menschen verunsichert, leisten, um relevant zu bleiben? Der Journalismus im Allgemeinen, aber auch der Journalismus der Zeit im Speziellen.
Der Journalismus der Zeit muss natürlich neben Einordnen und Analysieren auch immer die Chancen zeigen, die diese Veränderungen mit sich bringen. Wir sind halt nicht Frösche im Kochwasser, das immer heißer wird, ne? Sondern wir wollen ja gestalten in dem Bereich, für den wir verantwortlich sind, das Maximale rauszuholen, das Maximale positiv zu gestalten, das ist unsere Aufgabe. Und das sollen kluge, neugierige Redakteure auch rüberbringen, die Möglichkeiten, die wir haben, unser Leben, unser Umfeld selber möglichst positiv zu gestalten.
Wie nehmen Sie denn die Stimmung wahr bei Kunden, bei Partnern, mit denen Sie ja im Auftrag der Zeit viel sprechen?
Ja, schon im Augenblick etwas verhalten, ist ja klar. Nicht? Man weiß nicht genau, wohin es geht. Da gibt es einen Präsidenten, der auf einmal alles einreißt, was in vielen Jahren aufgebaut worden ist an internationaler Friedensordnung, an Multilateralismus, an dem ökonomischen System, dass alle davon profitieren, wenn Zölle möglichst verschwinden. Da gibt es viel Unsicherheit in der Wirtschaft, wohin das führen wird. Auf der anderen Seite treffe ich auch gerade im Start-up-Bereich Unternehmer, die sich freuen über die Möglichkeiten, die sie zurzeit haben.
Das Oberthema, das uns hier heute zusammenführt, ist ja die Bilanz der Zeit, sind die Zahlen der Zeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Verlagen haben Sie eigentlich die vergangenen Jahre durchweg Zeit, sich zu freuen oder Gelegenheit, sich zu freuen. Wie ist denn Ihr Geschäftsjahr 2024 gelaufen?
Nun, ich bin seit 27 Jahren hier und wir sind 27 Jahre gewachsen. Und auch im letzten Jahr haben wir zugelegt von 292 Millionen auf 306 Millionen Euro Außenumsatz.
Sie freuen sich erneut, also das, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre in Folge, dann das 27. Jahr in Folge mindestens übersteigende Umsätze, wahrscheinlich auch übersteigende Erlöse, die kommunizieren Sie ja nicht. Da lassen Sie uns mal auf die einzelnen Bestandteile, aus denen sich Ihr Umsatz zusammensetzt, sprechen. Sinkende Werbeeinnahmen bei der Zeit oder läuft es da bei Ihnen auch besser als bei allen?
Nein, da haben Sie vollkommen recht. Die Werbeerlöse haben im letzten Jahr in der ganzen Branche ordentlich gelitten. Wir sind dann auch nicht ungeschoren davongekommen, vor allen Dingen bei den Stellenanzeigen. Im Bereich Markenartikel sind wir sehr stabil und gut unterwegs. Nur der große Umsatztreiber bei uns ist der Vertrieb, der 3/4 des Umsatzes im Kerngeschäft ausmacht. Und der Anteil ist deutlich gestiegen. Wir haben jetzt bei der Zeit über 500.000 voll bezahlte Abos. Wir wissen, Print und Digital sind bei uns fast auf dem gleichen Preisniveau. Zu den 500.000 kommen noch 200.000 über unsere unterschiedlichen Magazine. Dazu nochmal 100.000 Abonnements von unserem Zeitsprachenverlag und noch eine Reihe von anderen Abonnements für Zeitakademie oder Zeitspiele. Und das zusammen ist unser größter Schatz, der wächst kontinuierlich und wir werden auch in diesem Quartal wieder eine Rekordauflage melden können, die etwa bei 636.000 liegen wird, das heißt gut 30.000 über Vorjahr.
Das sind, ich würde fast sagen, fabelhafte Zahlen, dass man sich fast die Augen reiben mag, denn das ist ja eine Entwicklung komplett gegen den Trend der Branche. Wie erklären Sie sich das?
Wir haben sehr viel investiert in den letzten Jahren. Als die Auflage stieg, vor allen Dingen im Bereich der Digitalabos, haben wir nochmal die Redaktion deutlich verstärkt. Wir haben ein großes Social-Team mit über 20 Redakteurinnen und Redakteuren, die auf Insta, auf TikTok und YouTube sehr aktiv sind. Und wir richten uns sehr danach, was unsere Leser gerne zusätzlich lesen möchten, zusätzlich zu den harten Fakten, zu den harten News aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur.
So richtig reproduzierbar ist das Erfolgsrezept wahrscheinlich nicht. Wenn ich mir Ihre Schwesterverlage angucke, Tagesspiegel in Berlin und das Handelsblatt in Düsseldorf, die stehen ja nicht ganz so gut da wie Sie, was gerade auch Auflagenzahlen, Abonnementsentwicklung und so weiter angeht. Und die werden Ihre Konzepte ja besser kennen im Zweifelsfall als die beobachtende Branche drumherum.
Nun, unsere Schwesterverlage, die schlagen sich auch ordentlich. Nicht? Der Tagesspiegel ist das Leitmedium der Politik in Berlin mit großem Abstand die Nummer 1. Und Handelsblatt und Wirtschaftswoche sind die Platzhirsche in der Wirtschaft. Wir sind halt ein Generalistentitel mit einer sehr, sehr hohen Auflage und sehr vielen Möglichkeiten, die wir auch nutzen. Was sind die Ursachen hierfür? Es ist gewachsen über viele Jahre eine sehr gute, konstruktive Unternehmenskultur. Also Empathie ist ein großer Faktor hier in unserem Haus, der dem Ganzen sehr förderlich ist. Wir arbeiten sehr eng zusammen, Redaktion, Verlag. Und ein weiterer Faktor, der auch zusammenhängt damit, dass wir zu einem Familienunternehmen gehören, ist, es wird nicht auf die kurzfristig beste Rendite geschaut, sondern auf Investitionen.
Wobei wir das mit schauen, der Rendite bei Ihnen ja funktioniert, offenbar. Also das kommunizieren
Sie
zwar
ausgezahlt.
Nicht, aber ich glaube, dass es würde ja nicht so laufen bei Ihnen, wie es läuft. Und Sie sind, ich glaube, der stabilste Geschäftsführer in der Gruppe, in der Sie sich befinden, also der am längsten dabei ist. Insgesamt hat der Zeit ja alles sehr stabil, wenig Wechsel. Ist das auch ein Grund?
Ja, die Herangehensweise, eher mittel- und langfristig zu denken, ist sicherlich ein Grund. Und wir schauen, dass wir immer an der Spitze der Innovation sind. Also wir sind nie zufrieden hier im Haus, sondern wir wollen immer, dass wir in der Innovation vorne sind. Wir schauen, was passiert im Markt und setzen uns gerne an die Spitze der Bewegung.
Also wobei das ja auch nicht immer so war. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Sie bei der Einführung von Zeit Plus ja relativ spät gewesen, was die Plus-Modelle und die Online-Zahlmodelle angeht. Da hat es jetzt einen Umschwung bei Ihnen gegeben, sozusagen in den letzten Jahren, dass Sie gesagt haben, jetzt müssen wir auch mal First Mover sein, oder?
Ja, also Sie haben vollkommen recht. Das Kassenhäuschen haben wir erst im Jahr 2017 eingeführt, aber dann sehr umfassend und mit einem sehr guten Konzept. Z-Plus ist ein großer Treiber für das Wachstum unseres Abos, das ist vollkommen klar. Und da haben wir auch mit Datenanalysten und einem recht großen Team sehr viel bewegt.
Jetzt sind Sie First Mover beim Podcast-Abo. Das haben noch nicht so viele.
Ja, wir haben mit den Podcasts im Jahr 2017, 2018 begonnen. Und der Jochen Wegener, der Chefredakteur Zeit Online, hat sehr generös jeden eingeladen, der eine Idee hat für einen Podcast. Und so haben wir inzwischen 27 Podcasts mit einer Reichweite von manchmal 20 Millionen Downloads im Monat. Und damit sind wir in Deutschland unter den Medien mit großem Abstand die Nummer 1. Und da das auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, wollten wir jetzt diese Reichweite auch etwas monetarisieren. Deshalb die Einführung des Podcast-Abos. Also das große Abo haben wir im letzten Jahr schon eingeführt und das kleine Podcast-Abo haben wir jetzt mit iTunes und Spotify auch in Kooperation vor 3 Wochen eingeführt und es läuft ausgezeichnet an.
Sie fabrizieren sich oder Sie konzentrieren sich sehr stark auf das Wachstum bei Abonnenten, also das heißt auf den Vertrieb. Ich frage mich, wie lange lässt sich das noch weiter treiben? Inzwischen hat ja wahrscheinlich jeder Studienrat, jeder höhere Beamte, der einigermaßen politisch auf der Zeitlinie ist sozusagen, ein Abo bei Ihnen abgeschlossen, womöglich. Wie lange können Sie noch solche Wachstumszahlen, wie Sie sie jetzt haben, verkünden, Herr Esse?
Also wir lieben Studienräte und Professoren und nur die Zeitreichweite, es sind 20 Millionen Personen, die wir jeden Monat erreichen mit unseren Podcasts, mit unseren Magazinen, mit Zeit Online, mit unseren über 100 Konferenzen und Veranstaltungen im Jahr. Diese 20 Millionen ist deutlich größer als die Zahl der Studienräte im Land. Wir haben sehr viele Leserinnen und Leser, die sich halt für die Gesellschaft interessieren, für die Wirtschaft, für die Wissenschaft. Das ist unser Kernzielpublikum.
Ist die Zeit größer inzwischen als das Bildungsbürgertum in Deutschland? Was meinen Sie?
Wir schauen, dass wir so viel wie möglich Menschen von der Wiege bis zur Bahre begleiten in ihrem Leben. Und Bildungsbürger, das klingt so ein bisschen abschätzig. Ich spreche lieber von Menschen, die sich für ihre Umwelt interessieren, die sich für die Gesellschaft interessieren, die was in ihrem Leben bewegen wollen. Und die versuchen wir zu erreichen mit der Zeit. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sind auch in Österreich und in der Schweiz sehr aktiv mit großen Büros dort und einer guten Auflage.
Ich habe von Ihnen den Spruch in Erinnerung: Jammern verboten. Als eines Ihrer Mottos, mit denen Sie durch die Welt gehen. Sie schimpfen ja auch nicht über die Konkurrenz normalerweise. Also auch nicht über die Tech-Riesen aus den USA, nicht über die Social Networks, die Werbegeld an allen möglichen Stellen abgreifen. Sie haben einfach Ihr Geschäftsmodell geändert und haben sich sehr erfolgreich auf den Vertrieb konzentriert in dem Bereich. Hat sich Ihre Meinung zu Social Media, zu der großen Konkurrenz von Übersee in den vergangenen Jahren geändert? Genug Gelegenheiten hätte es dafür gegeben?
Ja, unser Verhältnis ist natürlich etwas ambivalent. Ne? Was wir natürlich auch mit etwas Sorge betrachten, ist, dass die amerikanischen Tech-Riesen, die großen Tech-Unternehmer dort Donald Trump willfährig ausgeliefert haben. Ne? Dass Jeff Bezos bei der Washington Post auf einmal die Meinungsvielfalt einschränkt, das ist ein Alarmzeichen. Dass Zuckerberg bei Meta Faktenchecks abschafft, das ist auch ein Alarmzeichen. Deshalb betrachten wir das Ganze sehr ambivalent. Ne? Es gibt auch Google. Google ist weiterhin sehr an einer Kooperation mit Verlagen und mit Qualität und mit Inhalten interessiert. Das ist erfreulich.
Aber generell sind Sie heute skeptischer als noch vor 5, 6 Jahren, was die Silicon Valley-Konzerne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall aufgrund dieser Ereignisse, gerade in den letzten Monaten, müssen wir wachsamer sein.
Was bedeutet das für Ihren Alltag, also für den Alltag der Zeit im Umgang mit diesen Plattformen?
Wir sehen natürlich, dass auf diesen Plattformen sehr viel Verkehr stattfindet und teilweise auch Merkwürdigkeiten. Wir schauen zum Beispiel auch auf TikTok, dass wir da sehr präsent sind, damit wir die Meinungsvielfalt, die auf diesen Plattformen stattfindet, auch in unserem Sinne beeinflussen können. Ja. Um die Bundestagswahl herum hatten wir 30 Millionen Views auf TikTok. Wir möchten das Feld da nicht Alice Weidel überlassen.
Ich erinnere mich, 2017 war das, glaube ich, da hat Julia Jäckel zum ersten Mal öffentlich gefordert, damals noch als Verlagschefin von Gruner und Ja, dass Werbekunden eine Verantwortung haben für das Überleben der Printmedien oder der Qualitätsmedien im Allgemeinen. Inzwischen unterstützen diese Haltung ja immer mehr Menschen, auch aus der Werbeindustrie, durchaus Kreative, durchaus Mediaagenturen oder wichtige Köpfe in Mediaagenturen unterstützen diese These. Reden Sie Ihren Werbekunden auch ins Gewissen, wenn Sie mit ihnen sprechen, in dieser Hinsicht?
Nein. Ich finde das schön, dass Julia Jäckel damals diese Initiative gestartet hat, mit uns auch zusammen. Das finde ich gut. Aber in erster Linie müssen wir ja alle schauen, dass wir wirtschaftlich autark sind und wirtschaftlich prosperieren. Und wenn ich mich mit Kooperationspartnern und Anzeigenkunden zusammentreffe, dann geht es darum, wie können wir Mehrwert schaffen für unsere Partner. Das ist der Aufhänger.
Sie reden Ihnen nicht ins Gewissen?
Nein, bei weitem nicht. Das wäre unangebracht. Wir sind ja auch nicht in einer Position, dass wir jetzt anderen Leuten ins Gewissen reden müssen, um zu überleben. Wir sind autark, wir sind autonom und wir wachsen aus eigener Kraft. Wir brauchen jetzt keine Unterstützung oder Almosen, sondern wir argumentieren, dass in dem Qualitätsumfeld, wo so viele Journalisten, wir haben jetzt bei der Zeit über 500 Redakteurinnen und Redakteure, wo so viel Qualität geschaffen wird, dass da ja auch wertvolle Marken bestens aufgehoben sind in diesem Umfeld.
Nochmal zum Werbegeld, das ja in großen Teilen heutzutage zu den großen US-Konzernen fließt. Sie sagen, Sie reden den Werbekunden, mit denen Sie sprechen, nicht ins Gewissen, weil Sie keine Almosen wollen. Andererseits ist das Werbegeld und das Geld, was große Unternehmen diesen Konzernen sozusagen überweisen für Werbung auf ihren Plattformen, ja wahrscheinlich die einzige gesellschaftliche Stellschraube, an der wir überhaupt noch drehen können, oder? Für das Überleben von Qualitätsjournalismus?
Nein, unsere Stellschraube ist vor allen Dingen, unsere große Stellschraube ist vor allem, dass wir auf unsere Stärken hinweisen. Mhm. Wir leben ja in einer Welt, wo über soziale Medien auch sehr viel Fake News gestreut werden. Und wir stellen heraus, welche Stärke Qualitätsjournalismus hat, wie wichtig Qualitätsjournalismus ist für unsere Leserinnen und Leser und für die Gesellschaft und letztlich auch für die werbetreibende Wirtschaft, weil das ist halt ein sicheres Qualitätsumfeld, wo Ihre Brands hervorragend aufgehoben sind.
Ein anderes Thema, wo Sie eine deutlich andere Meinung vertreten als, ich sage mal, fast der Rest der Branche, ist der Konflikt zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Verlagen. Die meisten Verlage klagen darüber, dass ihnen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Aufmerksamkeit abgezogen wird, einerseits bei Google, aber dass der öffentliche Rundfunk eben sicher finanziert ist, während die Verlage alle kämpfen müssen, alle strugglen. Sie sind, ich würde es fast sagen, als die Diskussion Ende 2024 hochkochte, der Friedensengel gewesen, der am Ende gesagt hat, lasst uns doch lieber kooperieren, als uns zu streiten. Wir sind im gleichen Boot, was den Qualitätsjournalismus angeht. Haben Sie damals viele empörte E-Mails oder Anrufe von anderen Verlagschefs bekommen?
Nein, ich habe keine empörten Anrufe bekommen. Macht ja auch gar keinen Sinn. Wir sind uns ja alle einig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Institution ist, die für unsere Demokratie, gerade in der aktuellen Lage, eine ganz, ganz wichtige Säule ist. Da sind wir uns ja alle einig. Nur diese
ich weiß nicht, ob es nicht gerade bei den Kollegen von Springer oder bei der einen oder anderen, im einen oder anderen Zeitungsverlag, der besonders darunter leidet, gerade auch Tageszeitungen, ob die Meinungen da nicht vielleicht ein bisschen anders sind, vielleicht auch beim Tagesspiegel, die ja ordentlich gegen den RBB, auch was die Sichtbarkeit online, zu kämpfen haben.
Naja, was das Leiden angeht, kommen wir gleich drauf. Aber zuerst einmal zu der Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn es keinen Rundfunk, wenn es keine Medien, keinen Rundfunk gibt, der unabhängig von wirtschaftlichen Interessen agieren kann, dann geht die Gesellschaft halt in so eine Richtung wie in den USA, ne? Wo es dann nur noch auf der einen Seite Fox und auf der anderen Seite ABC, CNN gibt und keiner weiß mehr so genau, wem kann er denn richtig trauen, ne? Dass die Alliierten nach dem Krieg hier darauf gedrängt haben, dass diese öffentlich-rechtlichen Medienanstalten eingerichtet wurden mit föderalem Charakter. Es war ein großer Segen für das Land, dass da so eine Macht entstanden ist, die für die Demokratie so viel getan hat, weil sie so viele Informationen in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Politik unabhängig von wirtschaftlichen Interessen gebracht haben. Und da sind sich fast alle einig, mit denen ich mich unterhalte. Die andere Sache ist jetzt mit dem Leiden jetzt, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ja durch die Gebühren gut finanziert ist, hat er auch eine Bringschuld denjenigen gegenüber, die praktisch auch in diesem Boot der Qualitätsmedien sitzen, dass die überleben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ja auch dafür sorgen, dass das Medienumfeld stark ist. Deshalb erwarte ich von den Öffentlich-Rechtlichen, dass sie den anderen Medien, die sich halt im Markt finanzieren müssen, und kleinere Häuser haben halt nicht die Möglichkeiten einer Zeit, dass sie diesen kleineren Häusern auch aktiv helfen, indem sie zum Beispiel ihr Bildmaterial zur Verfügung stellen. Das ist ja sehr teuer für uns jetzt, dieses Videomaterial zu produzieren, dass sie Berichte von ihren Korrespondenten zur Verfügung stellen und dass sie möglicherweise auch im Regionalen sehr eng kooperieren mit den regionalen Medien, wie das zum Beispiel die dpa ja vorbildlich gemacht hat. Also ich sehe deutlich mehr Wert durch Kooperation. Aber wir sitzen in einem Boot mit den Öffentlich-Rechtlichen. Wir wollen ja, dass dieses Land prosperiert und dass diese Gesellschaft prosperiert und dass die Menschen in diesem Land mit Qualitätsmedien, mit sorgfältig recherchierten Nachrichten informiert und unterhalten werden.
Verstehen Sie Medienhäuser oder Verlagschefs, Kollegen, die da deutlich konfrontativer sind und quasi einen Rückbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zumindest in Teilen, Werbeverzichte und so weiter, fordern?
Die sollen mal nach Österreich schauen. In Österreich gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Da gibt es keinen Werbeverzicht nach 20 Uhr. ORF.at hat keinerlei Beschränkungen, was die Inhalte angeht. Also in Deutschland gibt es Beschränkungen und die sind gut. Und ich denke, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zurzeit auch unter Druck herrscht, unter Druck ist aus wirtschaftlicher Perspektive, weil die Gebühren werden nicht erhöht und die Kosten steigen. Also müssen die Öffentlich-Rechtlichen ordentlich an ihren Kosten arbeiten. Und Kollegin Julia Jäkel hat ja auch gefordert, sollen Sie mal ihre Lehmschicht, die über die Jahrzehnte gewachsen ist, etwas reduzieren. Genauso wie das in allen anderen Medienhäusern, die im freien Markt unterwegs sind, ja auch passiert ist, dass man viel effizienter heute tätig ist als vor 10 oder 20 Jahren. Das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt auch nachholen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist bei den Kollegen von ARD und ZDF auch nicht alles gut, sondern da gibt es durchaus auch Handlungsbedarf.
Selbstverständlich, die sind ja auch über die letzten 70 Jahre gewachsen und die Gebühren sind immer gestiegen und Organisationen haben es dann an sich, wenn sie nicht im Markt sich behaupten müssen, dass sie dann halt ein paar Jahresringe anlegen und die müssen jetzt wieder abgebaut werden, so wie das ja überall in der Wirtschaft passiert.
Geht das, was wir an Plänen da aktuell sehen, aus Ihrer Sicht denn in die richtige Richtung? Reicht das? Muss noch viel mehr passieren? Wo sehen Sie sozusagen den Endpunkt der Entwicklung? Wie sieht für Sie die ideale Zusammenarbeit oder auch die ideale Konstellation in unserem dualen Mediensystem aus?
Ich glaube, da ist ja sehr viel gerade im Umbruch. Die Dynamik sollte weiter hochgehalten werden und sollte eher auf die Reformen geachtet werden als auf Klagen, um die Gebühren weiter zu erhöhen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Und was das Öffnen gegenüber den privatwirtschaftlichen Medien angeht, da könnten auch mehr Initiativen kommen.
Was mir bei Ihnen, wenn ich das, was Sie öffentlich äußern, so anschaue, auch auffällt, ist, dass Sie auf Zeit.de oder auch in der Zeit relativ selten selbst zur Feder greifen, relativ selten selbst etwas schreiben. Das machen andere Verlagschefs anders. Matthias Döpfner, der hat alle paar Wochen einen Kommentar oder sowas in der Welt oder auch in der Bild. Warum sind Sie so zurückhaltend?
Matthias Döpfner ist Eigentümer der Weltgruppe und der Bildgruppe. Unsere Eigentümer sind Stefan und Dieter von Holzbrink. Und auch die schreiben
auch
nie in ihren Blättern. Dann werde ich als angestellter Geschäftsführer hier auch nicht zur Feder greifen.
Wenn man wissen will, wofür Rainer Esser persönlich steht, dann sollte man ihm auf LinkedIn folgen. Ist das so?
Auf LinkedIn habe ich eine recht große Community, die ich regelmäßig informiere über Dinge, die in der Zeit stattfinden, über Veranstaltungen, die wir machen. Und wenn ich mich zu politischen Fragen äußere, dann ist da immer auch in den Kommentaren ein Hinweis auf einen Artikel auf Zeit Online.
Den Sie natürlich nicht Sie selbst geschrieben haben, den Sie dann einfach weiterempfehlen.
Ja, den ich weiterempfehle. Genau. Meine Kommentare auf LinkedIn, die schreibe ich selber, aber die Verweise, die Links, die kommen von Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus.
Mhm. Warum LinkedIn? Was reizt Sie an der Plattform? Was finden Sie daran spannend?
LinkedIn ist eine sehr große, sehr dynamisch gewachsene Community von vielen Menschen, die was bewegen in der Gesellschaft. Und das ist ja auch die Zielgruppe der Zeit.
Ich erinnere mich, wir haben Ende 2022 das letzte Mal gesprochen, da haben Sie, waren Sie derjenige, der mich im Prinzip zu TikTok gebracht hat. Ich hatte Sie damals so nebenbei gefragt, nutzt denn Rainer Esser eigentlich auch TikTok? Und da haben Sie gesagt, ja klar, hier, Handy aufgemacht, TikTok gezeigt. Da habe ich mir gedacht, wenn Rainer Esser TikTok nutzt, dann muss ich jetzt auch mal damit anfangen. Seitdem bin ich in dem einen oder anderen Rabbit Hole bei TikTok gelandet. Inzwischen, das war damals noch nicht so, hat die Zeit auch, haben es gerade schon gesagt, großes Social-Media-Team und auch eine sehr beachtenswerte TikTok-Präsenz. Ist das die Zukunft der Zeit oder ist das ein Teil davon? Was bedeutet TikTok für den Verlag?
Ein Teil sicherlich davon, von unserer Zukunft. Nicht unbedingt TikTok, aber wir schauen ja, dass wir unsere Zielgruppe möglichst früh abholen und sie dann über das ganze Leben lang begleiten. Und wir wissen alle, so sehr wir die Papierausgabe schätzen und lieben und sie wunderbar jede Woche handgeklöppelt ist, es ist halt eher ein Medium, für das etwas Ältere in die Hand nehmen. Und auch die Newsportale sind ein bisschen älter geworden in ihrer Nutzerschaft. Deshalb haben wir sehr viele Angebote für Studierende auf Zeit Online. Und wir sind mit Zeit in der Schule mit über 200.000 Schülerinnen und Schülern jedes Jahr aktiv. Und TikTok gehört auch zu unserer Strategie, dass wir möglichst früh an unsere künftigen Leserinnen und Leser herantreten. Und wenn die halt über TikTok zu erreichen sind, dann sind wir auch dort aktiv. Wir haben ja auch ein Kindermagazin, ja. Zeit Leo.
Ich weiß, finde ich persönlich auch familiär, kursiert das bei uns immer wieder oder hat früher, als meine Tochter jünger war, kursiert. Geld verdienen lässt sich mit TikTok aber erstmal nicht. Oder gibt es dann demnächst das nächsten Schritt oder übernächsten Schritt, das TikTok-Abo, so wie es jetzt auch ein Zeit-Podcast-Paid-Abo gibt?
Nein, zurzeit ist, also TikTok ist kein Geschäftsmodell. Ne?
Aber es ist wichtig, um das Publikum früh abzuholen.
Ja, absolut.
In den letzten Jahren haben Sie, wie ich finde, also nach Zeitverbrechen, Sie können mich gerne korrigieren, wenig neu erfunden, also keine neuen Magazine auf den Markt gebracht. Ist die Zeit für neue Submarken aktuell erstmal vorbei?
Och, wir haben inzwischen 16 Magazine zusammen mit unseren Sprachmagazinen. Ich finde, das ist ganz ordentlich. Da müssen Sie lange suchen unter den großen überregionalen Verlagen, wo Sie noch so ein Magazinarm finden mit alles zusammen gut 300.000 Abonnenten. Wir haben jetzt digital einiges gemacht. Nicht? Wir haben gerade von Z+ gesprochen. Z+ wächst jedes Jahr, weil wir dort, wir haben ja sehr stark investiert, auch in die Redaktion. Wir können viel mehr Themen auf Zeit Online ausrollen. Das ist ein großes Investment. Dann jetzt kam gerade das Podcast-Abo. Mhm. Wir haben ein Spiele-Abo jetzt stark promotet auf Zeit Online. Wir werden jetzt im Herbst etwas Neues beginnen. Und zwar, das ist Zeitverbrechen auf Tour. Zeitverbrechen in großen Arenen in Deutschland, die gut 10.000 Menschen fassen. Das ist auch ein neues Geschäft für uns, dass wir damit Eventim beginnen.
Wird die Zeit immer mehr zum Eventveranstalter und dann irgendwann auch ein großer Teil Ihres Umsatzes genau daherkommen?
Ein gewisser Teil, ja. Nun, wir sind ja in der glücklichen Situation heute, wir alle. Früher gab es nur Papier, heute gibt es Papier, heute gibt es digital, heute gibt es Audio, es gibt Live, es gibt Social und wir versuchen halt auf diesen ganzen 5 Plattformen möglichst aktiv zu sein. Und ein umtriebiger Journalist, der seine Nachrichten, der seine Ansichten herausbringen möchte, der hat heute so viele Möglichkeiten wie noch nie. Und ein Verlag, der diese Plattformen nutzt, ebenso. Und da gehören Events und Live, ist da ein wichtiger Baustein. Nicht? Wir waren jetzt in diesem Jahr zum Beispiel neu zum ersten Mal bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit 6 Veranstaltungen. Also wir sind von 0 auf 100 sozusagen bei der MSC aufgetreten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das war, ist wieder ein neues Segment. Wir sind in Davos schon seit einigen Jahren mit 1 oder 2 Receptions und jetzt die MSC und so gibt es weitere Targets, die wir da haben.
Welche Rolle, wir sind ja auch da, um über Zahlen zu sprechen, spielen die Veranstaltungen bisher und was erwarten Sie sich von dem, was jetzt noch kommt, weil mehrere Veranstaltungen mit 10.000 Leuten, da klingeln bei der Zeit ja wieder die Kassen.
Ja, ich denke, dass das auch der Kasse zuträglich sein wird. Das ist ja ein typischer B2C-Event, während bei der MSC oder in Davos, das sind B2B-Events. Kasse klingeln ist gut. Daneben aber auch Flagge zeigen in wichtigen Umfeldern, gerade im Bereich B2B in München bei der MSC oder in Davos beim World Economic Forum. Das ist für uns auch wichtig, neben Kasse klingeln.
Ja. Die Frage, was mich interessiert, ist aber, wie entwickelt sich das Veranstaltungsgeschäft aktuell? Also wo stehen Sie da im Vergleich zu den anderen Einnahmesäulen? Und was erwarten Sie sich jetzt für 2025 von dem doch sehr starken Ausbau? Sie gehen ja richtig Richtung Massengeschäft mit dem Podcast.
Ja, also wir, das ist ein überschaubarer Teil unseres Geschäftes, unserer 306 Millionen, der leicht wächst, der aber jetzt neben Kasse klingeln auch noch eine Reihe von anderen Bedeutungen für uns hat, nicht? Dass wir die Marke draußen zeigen in wichtigen Umfeldern. Wir machen ja keine klassische Markenwerbung bei der Zeit. Unsere beste Werbung ist die Zeit, die jede Woche rauskommt. Und dass wir gezielt auftreten mit Veranstaltungen.
Herr Esser, Rente mit 67 war nicht so Ihr Ding. Inzwischen sind Sie ein bisschen älter und arbeiten natürlich weiter hier bei der Zeit. Wie lange wollen Sie noch Zeitgeschäftsführer sein? Rente mit 70?
Klingt gut. Solange sich die Gelegenheit hier ergibt und die Geschäfte prosperieren, denke ich, gibt es kein definiertes Ende.
Das heißt, Sie machen Ihr Verbleib als Geschäftsführer persönlich vom Erfolg, den Sie hier haben, abhängig?
Der Erfolg gehört sicherlich dazu. Und was Gesellschafter dazu sagen, und im Übrigen sind wir hier ein sehr starkes Team bei der Zeit. Wir haben eine erweiterte Geschäftsführung. Ich bin ja einer von 4. Sie sprechen nachher noch die Iris Ostermeier, den Nils von der Kall, der die Vermarktung unter sich hat, und Christian Röpke fürs digitale Geschäft und für die Produkte. Wir haben auch eine große, starke Geschäftsleitung mit Silvi Rundl, mit Sandra Kräfte, Iliane Weiß, Marc Schiffauer, Christine Spitzner, also auch eine sehr diverse Geschäftsleitung. Wir sind ein sehr gutes Team, das sich die Bälle zuspielt. Und das ist auch wesentlicher Teil unseres Erfolges, dass wir uns die Bälle zuspielen, dass wir sehr gut zusammenarbeiten innerhalb des Verlages und zusammen mit der Redaktion, auf allen Ebenen der Redaktion. Wir sind ja ein sehr harmonisches Haus, in dem Empathie einen sehr hohen Stellenwert hat.
Das heißt, Rainer Esser ist gar nicht mehr so wichtig für das, was hier passiert? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das ist sehr liebenswürdig, dass Sie das so sagen, aber Sie haben sicherlich recht. Ich bin auch Antreiber und Motor für Innovation und für unsere Außendarstellung. Aber wir haben viele gute Fachleute hier im Team. Enrique Tarragona gehörte auch dazu, der die Vermarktung bei Zeit Online und die Produktweiterentwicklung verantwortet. Und das läuft sehr gut so.
Herr Esser, ich danke Ihnen für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
Das war das Gespräch mit Rainer Esser. Das gibt's übrigens auch als Video. Wir haben mitgefilmt und den Link dazu, den gibt's auch in den Shownotes. Und noch ein Hinweis auf die Shownotes und auf das Geschäftsmodell der Zeit. Wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt und weitere Einblicke wünscht, dann kann ich euch nur den European Publishing Congress in Wien in diesem Jahr ans Herz legen. Der findet am 23. und 24. Juni statt. Und der Kongress, der wird vom Medienfachverlag Oberauer veranstaltet, zu dem auch Turi 2 gehört. Da können wir uns dann zum Beispiel auch treffen. Zu Gast sein wird dort Christian Röpke. Er ist Chief Product Officer der Zeit und er erklärt unter anderem, wo das Wachstum der Zeit in den vergangenen 27 Jahren genau herkommt. Mehr Infos zum Kongress und zum Line-up mit wirklich zahlreichen weiteren Medienpromis, prominenten Führungskräften und Experten gibt es in den Shownotes und wenn ihr direkt hinsurfen wollt, unter publishing-congress.com. Publishing-congress.com. Das war's vom Turi 2 Podcast für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Markus Tranto.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.